Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer, unter der Sie sich beteiligen können. Bis 11 Uhr in den nächsten zwei Stunden. Oder Sie schreiben uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Oder Sie schreiben uns auch unter Facebook. Es geht uns um eine Situation heute Vormittag, in die wir alle kommen werden. Früher oder später. Die einen länger in dieser Situation, die anderen kürzer. Wir werden gepflegt, weil wir alt sind oder chronisch krank oder beides. Doch genau das Pflegen wird immer schwieriger. Wir wissen es. Es gibt einfach zu wenig gute Möglichkeiten, gepflegt zu werden. Seit Jahren sprechen wir von Pflegenotstand in Deutschland, schlecht geführte Heime, überlastete Angehörige, bürokratische Strukturen, zu wenig Pflegekräfte, zu wenig Geld. 3,5 Millionen Menschen werden in Deutschland gepflegt und bei weitem nicht alle bekommen eine gute Pflege. Wir wollen wissen, wie ist gute Pflege möglich? Welche Erfahrungen machen Sie, entweder als Pflegender oder auch als jemand, der Pflege benötigt oder auch gerne Menschen aus Heimen und Krankenhäusern, die selber ihre Erfahrungen gemacht haben oder auch Mitarbeiter von Krankenkassen, Ärzte? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Oder ja, schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ein Thema, das uns alle betrifft, das beschäftigt uns in diesen zwei Stunden bis 11 Uhr. Oder auch Facebook ist eine Möglichkeit, uns zu erreichen, dort mitzudiskutieren, auch mit anderen. Kerstin Schade zum Beispiel schreibt, naja, die Pflege selbst finde ich gar nicht so schwierig. Es ist eher der menschliche Faktor, weil Eltern und Kinder nun wieder zusammengehen müssen. Es gibt auch nicht nur liebe Senioren, das ist ja auch nicht ihr Daseinszweck. Es sind allerhand Menschen dabei, einige mit Ecken und Kanten und dann muss man halt auch die Erwerbsarbeit, auf der unsere ganze Kultur fußt, zurückstellen. Schreiben auch Sie uns unter Facebook. Und natürlich haben wir zwei Experten. Im Studio in Köln, Christel Bienstein, sie ist Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, ist ehemalige Leiterin der Pflegewissenschaft an der Uni Witten-Herdecke und auch gelernte Krankenschwester. Schönen guten Morgen, Frau Bienstein.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Und Frank Schumann ist hier bei mir im Studio in Berlin. Er ist der Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin. Da gibt es eine direkte Zusammenarbeit auch mit der Berliner Landespolitik. Er ist gelernter Krankenpfleger, war selber 20 Jahre lang in der ambulanten Pflege tätig und heute Morgen hier bei uns. Guten Morgen, Herr Schumann.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Wollen wir vielleicht mal versuchen, eine Idealsituation zu beschreiben, bei all den Problemen, die wir auch sehen? Was wäre, Frau Bienstein, eine ideale Pflege?
Also eine ideale Pflege würde ich da verstehen, wenn die Bedürfnisse des zu Pflegenden wirklich berücksichtigt werden können. Also wenn man an seine Lebenserfahrung anknüpft und auch an seine Bedürfnisse, die er jetzt hat.
Das hieße konkret an jedes Bedürfnis, ist doch auch vielleicht illusorisch, oder?
Zumindest an die Zentralen. Also wenn jemand gerne mit anderen Menschen zusammen sein möchte, sollte das ermöglicht werden. Wenn jemand mehr lieber für sich sein möchte, muss das ermöglicht werden. Wenn jemand Musik gerne wahrgenommen hat oder eben sehr viel in der Natur war, auch das sollte berücksichtigt werden. Und vor allen Dingen, was sich viele wünschen, ist natürlich eine Schmerzfreiheit.
Was gibt es noch für Anforderungen an die Pflege? Was ist wichtig? Ernährung vermutlich, Körperpflege muss funktionieren?
Die Ernährung spielt ja zum Beispiel eine sehr große Rolle, vor allen Dingen in der stationären Langzeitpflege. Also da unterhalten sich natürlich auch die Bewohner und Bewohnerinnen drüber, was es alles gibt und was sie sich wünschen. Eine Beteiligung, zum Beispiel selbst das Essen herzustellen, gibt es ja inzwischen in einigen Einrichtungen, sodass man eben auch mal Lieblingsspeisen herstellen kann.
Und all das ist wo besser, zu Hause oder im Heim?
Ja, die große Anzahl der Bundesbürger, die möchten natürlich zu Hause sein. Also 95% sagen, ich will mit den Füßen zuvor rausgetragen werden aus meinem Zuhause. Also sie wünschen sich wirklich eine Versorgung in ihrer eigenen Häuslichkeit. Allerdings vereinsamen da auch einige Menschen, weil sie dann vielleicht nur mal einmal am Tag den Pflegedienst sehen und sonst kaum Außenkontakte haben. Also das muss man abwägen und das muss natürlich auch mit der jeweiligen Person besprochen werden, welche Vorteile es hätte, wenn sie zum Beispiel in eine Wohngemeinschaft Pflegekraft einziehen oder wenn sie zum Beispiel in eine stationäre Einrichtung einziehen.
Denn die sozialen Kontakte, kann ich mir vorstellen, sind immens wichtig, oder? Wie ist es, Frank Schumann, welche Erfahrungen machen Sie? Was ist das Soziale zum Beispiel? Man kann sich ja vorstellen, naja gut, die meisten werden ja nun mal zu Hause gepflegt. 50% der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt in Deutschland. 25 weitere Prozent zu Hause, aber eben auch mit Unterstützung von Pflegediensten. Also schon eigentlich die Mehrheit wird zu Hause gepflegt, aber man hat eben die Gefahr, dass man da zu wenig in soziale Kontakte kommt, oder?
Ja, also wenn wir uns die Mehrzahl der Pflegebedürftigen angucken, das sind sogar über 50%, 53%, die ausschließlich von Angehörigen oder nahestehenden Menschen, also auch Freunden und Nachbarn versorgt werden, dann ist dort genau die Gefahr der Vereinsamung natürlich relativ gering, muss man ehrlicherweise sagen. Deshalb bleiben die Leute ja auch zu Hause und deshalb wünschen sie sich natürlich auch, von Menschen versorgt zu werden in der eigenen Häuslichkeit, die sie möglicherweise schon ihr ganzes Leben lang oder zumindest jahrelang kennen.
Aber dann sind sie immer mit denselben Leuten zusammen, mit manchmal auch überforderten Angehörigen, die vielleicht auch keine Nerven mehr haben für größere Gespräche oder für Kontakte?
Natürlich gibt es Grenzen, das muss man auch ganz deutlich sagen. Deshalb ist es auch, ist der Blick, wenn man den Blick auf die Pflege wirft, für meine Begriffe, greift das zu kurz, wenn man nur auf den pflegenden Angehörigen beziehungsweise auf den Pflegebedürftigen guckt, sondern man muss auch den pflegenden Angehörigen im Blick haben. Das ist ja richtig, was Sie gesagt haben, Herr Balzer. Sonst passiert nicht nur eine Vereinsamung des Pflegebedürftigen unter Umständen, sondern möglicherweise auch des Angehörigen und aus dieser Isolierung, aus dieser Vereinsamung heraus natürlich auch Überforderung und Überlastung.
Kassler Binschein, Sie haben schon, glaube ich, das Stichwort Pflege-WG kurz aufgeworfen und Sie haben eigene Erfahrungen damit gemacht. Sie haben nämlich für Ihre demente Mutter eine Pflege-WG gegründet, die es auch heute noch gibt. Ja. Was ist das für ein Modell?
Also meine Mutter war dement und ich habe sie lange zu Hause versorgt, also mehrere Jahre. Und dann hat sie mich nicht mehr erkannt und wollte immer aus dem Fenster aussteigen und zu ihrem Heimatgeburtshaus. Und das war natürlich viele, viele Kilometer entfernt. Und es wurde immer schwieriger. Und meine Studenten damals an der Universität haben die ersten Wohngemeinschaften im Ruhrgebiet aufgebaut und haben mir dann angeboten, haben gesagt, Mensch, wir unterstützen Sie, wenn wir in Essen eine WG aufbauen. Das habe ich dann mit denen gemeinsam auf den Weg gebracht. Es sind 8 Bewohnerinnen eingezogen, ein Mann, 7 Frauen. Wir waren 3 Frauen, die eine GmbH gegründet hat und mit der Wohnungsbaugesellschaft, einer Essener Wohnungsbaugesellschaft, einen Vertrag, Mietvertrag gemacht haben und haben dann Untermietverträge für die anderen Familien gemacht und haben im Grunde das Konzept selber in der Hand gehabt. Wir haben auch den Pflegedienst selbst ausgesucht und das war eine ganz tolle Sache, das muss man ehrlich sagen. Wir hatten eine wirklich qualifizierte Pflegefachperson in der Nacht für 8 Personen. Und wir wissen, dass in stationären Einrichtungen im Durchschnitt 52 Bewohner von einer Pflegefachperson betreut werden. Das Besondere war, jeder hatte sein eigenes Zimmer, man konnte die ganzen Möbel mitbringen. Also wir haben das so gemacht, wie damals auch in diesem Film, da gibt es ja einen Film, wo die Mauer gefallen war und wo die Mutter im Grunde dort geblieben ist. Ich glaube, Goodbye Lenin hieß das,
genau,
der Film.
90er Jahren,
ja. Ja, und so haben wir das auch gemacht. Also Mutter hatte ein Zimmer, was genauso eingerichtet war wie ihr Wohnzimmer.
Mit dem jungen Daniel Brühl als Pfleger.
Genau. Und wir hatten ein großes Wohnzimmer, eine große Gemeinschaftsküche, einen Garten, 3 behindertengerechte und ein barrierefreies Bad. Also es war richtig eine schöne Sache und wir konnten mit denen in den Garten gehen. Wir hatten tagsüber morgens immer 2 Pflegende anwesend. Wir hatten eine Dame, die nur für die Reinigung da war.
Da wollte ich fragen, wer macht den Abwasch? Das ist immer die Frage bei WGs, ne?
Ja, und da hatten wir eine Hauswirtschafterin eingestellt. Gut. Und interessanterweise war es nicht teurer für uns, als wenn meine Mutter in eine stationäre Einrichtung gezogen wäre. Allerdings bin ich auch regelmäßig da gewesen und die anderen Angehörigen, sodass wir eine gute Qualitätskontrolle machen konnten. Und das ist, glaube ich, auch erforderlich. Also wir hatten alle einen Schlüssel zu der Wohnung, beziehungsweise zu einem Haus.
Alle
Angehörigen. Und ich konnte abends um 11 Uhr kommen und zur Mutter gehen. Wir haben Weihnachten natürlich gemeinsam gestaltet und die Geburtstage. Also wir haben den Garten bepflanzt mit denen. Also es war eine tolle Sache. Allerdings, wenn man jetzt umrechnet, dass wir 1,7 Millionen Menschen mit Demenz haben, Und viele davon gerade in dem fortgeschrittenen Stadium dann zu Hause nicht mehr versorgt werden können, könnten wir gar nicht so viele Wohngemeinschaften aufmachen, dass überall wirklich qualifiziertes Personal wäre.
Aber wie weit verbreitet ist dieses Modell eigentlich in Deutschland?
Also inzwischen sehr weit. Die ersten, die sehr viele hatten, über 50, waren Berlin. Und jetzt greift das also deutlich um sich, allerdings eben häufig nicht Angehörigen gestützt. Das heißt also nicht die Angehörigen bauen das Ganze auf, sondern es geht aus von Pflegediensten. Mhm. Und da muss man eben auch doch nochmal genau gucken, weil wir hatten die Möglichkeit, wir konnten jederzeit den Pflegedienst kündigen. Wir haben den auch nach 2 Jahren. Der Pflegedienst war nicht mehr gut genug.
Was hat er falsch gemacht? Das ist ja auch eines der Themen, die uns beschäftigen.
Wir haben leider zu wenig Pflegefachpersonen gehabt.
Mhm. Also und qualifiziertes Personal.
Ja, und ich habe dann festgestellt, dass zu häufig, wenn ich kam, jemand schon wieder ins Krankenhaus eingewiesen worden war. Ich sah, dass jemand Ödeme in den Beinen entwickelt hatte. Das hatten die Pflegenden. Das waren gar keine Pflegenden nachher. Das waren angelernte Personen, nicht festgestellt. Und das haben wir mehrfach bei der Leitung angemerkt und haben gesagt, wenn sich das nicht ändert, dann kündigen wir. Wir haben dann gekündigt, haben dann neu annonciert und haben bis heute einen ganz wunderbaren Pflegedienst, der auch die Palliativausbildung übernommen hat. Und es war sofort Feierabend mit Einweisung in Krankenhäusern. Es wurde weil diese Menschen, die an Demenz leiden, haben ja auch häufig noch andere Krankheiten. Also sind herzinsuffizient oder haben Diabetes etc. Und von daher muss da jemand sein, der wirklich gute Erfahrung, auch fachliche Kompetenz hat.
Ja, schon mal ein Pflege-WG, gutes Modell.
Ja, also prinzipiell, so wie Frau Bienstein es geschildert hat, durchaus ein sehr interessantes Modell und auch ein sehr gutes Modell. Der Idealfall, Sie haben ja eingangs gefragt, was wäre die ideale Pflege? Und so wie Frau Bienstein es geschildert hat, wäre es sicherlich ideal.
Natürlich, weil Angehörige eingebunden sind, gleichzeitig gibt es professionelle Hilfe und soziale Kontakte?
Ist es genau, das, ja? Weil Angehörige im Prinzip an der Stelle das Sagen haben. Ja, als Vertreter ihrer Pflegebedürftigen. Und das ist, glaube ich, in diesem Falle der entscheidende Faktor. Angehörige von vornherein mit eingebunden schon bei der Konzeption und auch dann immer wieder auch im praktischen Verlauf dieser WG. Mhm. Und letztendlich ist das Entscheidende. Frau Bienstein hat ja selber gerade gesagt, sie hatte sozusagen Unterstützung durch Studenten. Die hat nun natürlich nicht jeder pflegende Angehörige und deshalb wäre das zum Beispiel was ich mir gut vorstellen könnte, was Angehörige unterstützen würde, auch von Pflegebetroffenen unterstützen würde bei der Gestaltung einer solchen WG, beim Konzeptionieren einer solchen WG, dass man jemanden aus dem Fachbereich zur Verfügung stellt, der sie dabei begleitet, der sie unterstützt, der aber jetzt nichts mit dem Pflegedienst zu tun hat beispielsweise.
Also sich reinteilen, wenn man so will, in die Arbeit. Also Angehörige gemeinsam mit professionellen Pflegekräften.
Der Reiz, sage ich mal, von stationärer Pflege oder eben in diesem Falle von dieser speziellen Form der Pflege-WG, was ja so ein Zwischending ist zwischen Zuhause und stationärer Pflege sozusagen, liegt genau darin, dass die Angehörigen eben Kontaktarbeit machen können, dass sie sich auf die wesentlichen zwischenmenschlichen Themen für ihre Angehörigen konzentrieren können und die pflegerische Basisarbeit wie Waschen, Inkontinenzversorgung, Zubereiten von Essen und so weiter, Reinigung der WG, von anderen eingestellten Fachkräften geleistet.
Also soziale Kontakte mit den Angehörigen und die ganze praktische Pflegearbeit, die tatsächlich auch körperliche Pflegearbeit, am besten dann doch von den professionellen Pflegekräften. Ne?
Kann man so sagen? Ist dieses Modell und das ist sicherlich sehr hilfreich auch zur Entlastung von pflegenden Angehörigen.
Wie war es bei Ihnen? Sie haben Ihren Schwiegervater gepflegt, 3,5 Jahre. Was war das für eine Pflege?
Das war eine häusliche Pflege tatsächlich. Also wir haben meinen Schwiegervater, als er älter wurde, zu uns nach Hause geholt, haben ihm das Angebot gemacht. Da war er noch nicht pflegebedürftig, da war er nur hilfebedürftig.
Und dann er selber mitentscheiden.
Die Entscheidung hat er ganz alleine selber getroffen. Mhm. Er kam aus Sachsen, aus dem Vogtland, aus Plauen, wo meine Frau auch herkommt. Und wir haben ihm dieses Angebot gemacht. Er hat gesagt, okay, ich komme zu euch. Ich will meinen Lebensabend bei euch verbringen. Und dann hat er relativ schnell leider einen Schlaganfall bekommen. Und so ein schlechter Krankheitsverlauf gewesen, dass er auch sehr schnell pflegebedürftig mit Pflegegrad 5 war. Und wir haben ihn dann zu Hause versorgt. Ich habe meine Arbeitszeit reduziert und habe ihn zu Hause dann selber versorgt mit Unterstützung meiner Frau und auch dem Rest der Familie, glücklicherweise, muss man sagen. Ist auch nicht selbstverständlich. Und ich bin selber gelernter Krankenpfleger. Sie haben das ja in der Anmoderation gesagt. Aber ich
komme beides zusammen sozusagen.
Ja, ich kann aber sagen, dass man selbst als Experte, ich habe ja vorher schon in einer Fachstelle für pflegende Angehörige gearbeitet, ganz schnell an seine Grenzen kommt, wenn man selber in dieser Pflegesituation
ist. An welchen Stellen kommt man da an seine Grenzen? Was sind so Momente?
Also es gibt verschiedene Dinge. Was zum Beispiel ein großes Problem ist, ist, dass man das Gefühl hat, als Angehöriger, so ging es mir, nicht ernst genommen zu werden. Also man agiert nicht auf Augenhöhe.
Egal. Vom zu Pflegenden?
Nein,
oder
nein,
nicht generell,
von den Pflegenden, Krankenkassen, sondern vom Drumherum sozusagen. Okay. Genau, die Krankenkassen sagen einem, also in diesem Falle war es zumindest so, kenne auch andere Beispiele, aber in diesem Falle war es so, die Krankenkasse hat immer gesagt, ja, Sie sind der Angehörige, unser Berechtigter ist unser Mitglied, der Pflegebedürftige, der sich ja jetzt nicht mehr artikulieren konnte. Und da spielt es auch erstmal keine Rolle, dass wir eine Vorsorgevollmacht hatten und eine Patientenverfügung. Das wurde erstmal in Abrede gestellt. Ähnliches muss man ganz ehrlich sagen, im Krankenhaus oder auch bei Pflegediensten, die wir zwischendurch dann versucht haben mit einzubinden, ist noch nicht so lange her. Deshalb war es da schon sehr mit dem Pflegenotstand schon sehr fortgeschritten. Also es war schwierig, überhaupt einen Pflegedienst zu finden. Aber da war es immer so, dass man...
Das war 2017, ne? War das, ne? Also vor 2 Jahren.
Genau, also es war von 2016 bis 2017, anderthalb Jahre etwa. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist man nicht ernst genommen worden. Ne? Mhm. Und es gab keine Augenhöhe. Und das ist was einem unheimlich belastet und was einen zu der Belastung, die man sowieso schon mit der Pflege hat, sowohl emotional als auch körperlich, ist ja keine einfache Tätigkeit, wenn Sie Menschen mit Schlaganfall pflegerisch versorgen.
Da muss alles gemacht werden, ne?
Da musste alles gemacht werden, also Körperpflege, Inkontinenzversorgung, Darreichen von Nahrung und so weiter. Also alles, was man sich vorstellen kann, musste da wirklich gemacht werden. Und wenn man dann noch an Grenzen stößt und einem sozusagen Steine in den Weg gelegt werden, weil wenig Kooperation besteht, dann ist das eine ganz hohe Hürde. Und deshalb finde ich auch das von Frau Bienstein geschilderte Modell so reizvoll, wo es tatsächlich um Augenhöhe geht oder sogar darum, dass Angehörige letztendlich entscheiden mit ihren Pflegebedürftigen, wie soll die Pflege verlaufen und alles andere richtet sich danach, sage ich mal.
Frau Bienstein, wie kommt man auf Augenhöhe zwischen Angehörigen und all dem Drumherum, wie es Herr Schumann beschrieben hat?
Also ich kann das nur bestätigen, was Herr Schumann gesagt hat. Wir haben damit viele Probleme, dass wir jetzt zurzeit auch gar nicht mehr genügend Pflegedienste haben, die neue Patienten aufnehmen können in der Häuslichkeit. Und dann sind natürlich die Pflegedienste in einer sehr guten Situation, dass sie sich auch Patienten im Grunde auswählen können. Wir wissen auch, dass einige Pflegedienste inzwischen Verträge gekündigt haben von Patienten. Etwas, was bei uns ganz neu und jetzt auch deutlicher in den Mittelpunkt rückt, ist die Pflege auf Distanz. Das heißt, die Tochter wohnt in Hamburg und die Mutter, die wohnt in Köln und sie will von Köln nicht nach Hamburg ziehen und die Tochter hat Sorge, dass sie dort nicht richtig genügend versorgt wird und ruft morgens an und sagt, Mama, ich habe ein Taxi bestellt, du musst heute zum Arzt, der Arzt weiß Bescheid. Und sie regelt alles möglichst übers Telefon und kommt dann, was weiß ich, jedes zweite Wochenende mit dem Auto angefahren, um zu gucken, wie es ihrer Mutter geht. Auch da haben wir dieses Problem, dass das häufig nicht als Pflege wahrgenommen wird. Das ist aber Pflege, was da die Angehörigen leisten, weil es muss ja jemand dafür sorgen, dass der Alltag wirklich und auch die ganzen Behördenaufgaben erledigt werden. Häufig sagen dann auch die Angehörigen, Mutter, jetzt gehst du mal in den Kühlschrank und erzählst mir, was du im Kühlschrank hast. Und dann erfahrt sie, da liegt die Brille drin oder ein paar Schuhe stehen da. Und dann wird es natürlich für den denjenigen sehr, sehr aufregend, der weit weg ist. Und es ist eine große Hilfe, wenn da Unterstützung in der Form geleistet wird, dass man vermittelt, dass in der Nähe jemand ist, der einfach mal gucken kommt nach dieser Person und dann die Angehörigen im Grunde auch informiert.
Was ist gute Pflege? Das beschäftigt uns heute Vormittag, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Schreiben Sie uns auch gerne unter Facebook. Was ist gute Pflege? Welche Erfahrungen haben Sie persönlich gemacht, entweder als pflegender Angehöriger, aber auch vielleicht als jemand, der selber gepflegt wird oder auch als Mitarbeiter vielleicht eines Pflegedienstes in einem Heim, auch gerne etwas beschreiben, was ja viele durchaus als dramatisch formulieren, nämlich der Zustand in vielen Heimen. Und da liegt ja, wir wissen es, durchaus einiges im Argen. Die Politik versucht dies und das, aber ansonsten haben wir da immer noch große Probleme. Wir haben zu wenige Pflegekräfte, zu wenig Geld, zu wenige Plätze. Und viele versuchen auch, ja, die zu Pflegenden zu Hause in ihren vier Wänden zu pflegen, was einige auch durchaus überfordern könnte. Und am Telefon ist Iris Lorenz aus Adenbüttel. Schönen guten Morgen.
Genau. Guten Morgen.
Adenbüttel ist vermutlich irgendwo
bei Braunschweig.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Wolfenbüttel ist auch nicht weit.
Genau, genau.
Die Büttelorte.
Also, ich finde es sehr schön, dass es dieses Thema im Radio gibt. Und Sie sind ja zum Anfang gleich eingestiegen auf das Thema Vereinsamung. Und dazu wollte ich sagen, dass wir, eine gute Pflege oder ideale Pflege eben auch mit Pflegeberatung beginnt. Und da ist man nicht immer unbedingt auf Augenhöhe, das stimmt. Und es wird zum Beispiel auch nicht zu dem Angebot der Tagespflegen sehr gut beraten, weil das ist ein sehr gutes Entlastungsangebot für Angehörige, ein schönes Angebot für Menschen mit Demenz, für Pflegebedürftige generell, weil eben da der Fokus auch weniger auf Pflege liegt, mehr auf Gesellschaft sein, Gegenvereinsamung und eben auch das auffangen, was Angehörige in ihrem Alltag nicht mehr unbedingt auffangen können und auch gar nicht leisten können. Also die Angehörigen sind ja meist auch, die kommen von jetzt auf gleich in diese Situation, dass sie ihre Eltern oder ihren Partner pflegen müssen. Und die haben sich da vorher auch noch gar nicht mit beschäftigt. Und da stößt man wirklich schnell an seine Grenzen.
Haben Sie selber Erfahrungen gemacht?
Also ich selber nicht, aber ich arbeite in einer Tagespflege und ich sehe das bei vielen unserer Angehörigen. Die sind immer sehr froh, wenn sie ein Gespräch auf Augenhöhe führen können und wenn sie jemand versteht und wenn sie sich nicht dafür schämen müssen, dass sie ihre Eltern oder ihren Partner in eine Tagespflege geben. Ich meine, das ist ja von 8 bis 16 Uhr. Die kommen ja abends wieder nach Hause und gerade wenn es die Eltern sind, um die man sich kümmert, dann ist es ja auch, also dieser Rollentausch fällt den Angehörigen oft sehr schwer, in den sie gezwungen werden. Ne? Normalerweise guckt man zu seinen Eltern auf, jetzt haben sie vielleicht Demenz oder ein Elternteil und es funktioniert irgendwie gar nichts mehr zu Hause. Die Nachbarn haben vielleicht nicht so viel Verständnis, also es kommt halt auch drauf an, wo man wohnt. Ich glaube, das ist auf dem Land auch immer noch was anderes. Also wir haben oft diese Ängste, was sagen denn die Nachbarn? Und das ist schon sehr, sehr schwierig und da sind Angehörige auch schnell überfordert und an ihren Grenzen. Und dann müssen sie noch Gespräche mit Krankenkassen führen, wo sie sich als Bittsteller vorkommen, ne?
Herr Schumann, Frau Schumann, das ist ja
das Nächste.
Ja, Frau Lorenz, vielen Dank für Ihre Erfahrungen. Und das würde ich ganz gerne gleich an Frank Schumann weiterleiten, der sich ja sehr um Angehörige kümmert im Pflegebereich.
Ja, Frau Lorenz, erstmal herzlichen Dank für Ihren Beitrag und auch dafür, dass Sie signalisiert haben, dass Sie versuchen, pflegenden Angehörigen auf Augenhöhe zu begegnen und denen sozusagen partnerschaftlich ein Gesprächsangebot zu machen. Finde ich ganz toll. Ist eminent wichtig. Ja, das sagen Sie so, aber glauben Sie mir, es ist nicht selbstverständlich. Also vielen Dank dafür. Das ist eminent wichtig. Ich bin ja auch im Vorstand des Interessenvertreterverbundes Vereins Wir Pflegen e.V. Natürlich ist es für uns elementar wichtig, dass man mit uns spricht und nicht über uns spricht. Ne? Wenn ich jetzt mal so als pflegender Angehöriger sprechen darf. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, Sie haben verschiedene Dinge angesprochen, dass die Kassen mit uns auf Augenhöhe reden und dass aber auch professionell Tätige mit pflegenden Angehörigen auf Augenhöhe reden. Das ist ganz elementar wichtig. Sie haben denn auch noch den Rollentausch angesprochen. Das ist auch eine Sache, das ist vielen Menschen wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Das ist wirklich eine emotionale Höchstbelastung für pflegende Angehörige, dass sie gerade dann, wenn sie ihre Eltern versorgen, tatsächlich, ich sag mal, es zu einem Tausch kommt. Sie müssen Aufgaben übernehmen zur Fürsorge für die Eltern. Viele kommen damit nicht klar. Also auch hier helfen Gesprächsangebote. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, Dialogangebote zu machen, Dialogforen auch zu gestalten. Und ich weiß nicht, ob man das in Ihrer ländlichen Region vielleicht auch mal anstoßen könnte, wo tatsächlich pflegende Angehörige mit Kassenvertretern, mit Vertretern der Politik, mit professionell Pflegenden ins Gespräch kommen können, in einer lockeren Atmosphäre. Wir haben in Berlin sowas organisiert, das haben wir Gesprächen an Kaffeetischen genannt. Neudeutsch sagt man dazu World Café. Das ist eine Sache, da habe ich selber sehr gute Erfahrungen gemacht von beiden Seiten, also sowohl als professionell Tätiger als auch als pflegender Angehöriger. Mhm. Das ist vielleicht mal so ein Impuls.
Also ins Gespräch kommen. Frau Lorenz, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und ich habe den Eindruck, dass es bei Ihnen da, bei Ihrer Tagespflege ganz gut funktioniert. Alles insgesamt?
Auf alle Fälle. Also wir haben insgesamt 4 Tagespflegen. Wir haben auch das Angebot der WGen, das läuft auch sehr gut. Und wir versuchen, den Angehörigen und auch unseren Gästen und Kunden immer auf Augenhöhe zu begegnen, weil ja, das ist auch unsere Philosophie einfach. Denn sonst kann man keine Zufriedenheit schaffen, weder bei den Kunden noch bei den Mitarbeitern. Und beides ist ja bei einer idealen Pflege sehr, sehr wichtig.
Also rufen Sie gerade aus dem Pflegezentrum an oder von zu Hause? Haben Sie frei am Wochenende?
Nein, von zu Hause. Tagespflege hat ja das Glück, am Wochenende frei zu haben.
Frau Lorenz, dann wünsche ich Ihnen ein schönes und entspanntes Wochenende. Vielen Dank für den Anruf.
Ja, danke schön. Wiederhören.
Iris Lorenz in Adenbüttel, selber also auch Pflegerin. Und am Telefon ist Norbert Fenske aus Halle. Schönen guten Morgen, Herr Fenske.
Ja, guten Morgen.
Kommen Sie einen kleinen Ticken näher ran noch ans Telefon vielleicht, da hören wir Sie besser.
So
sehr viel besser. Wir sind ganz Ohr.
Ich hatte das Handy in der Tasche, Entschuldigung. Also es ist Folgendes, es scheint ja wohl regional sehr viele Unterschiede zu geben. Ich habe meine Mutter in Wismar gepflegt, 3,5 Jahre. Sie hatte Alzheimer-Demenz im fortgeschrittenen Zustand. Und natürlich kann man meckern auf einer breiten Basis. Und ich habe halt nur schlechte Erfahrungen gemacht. Als ich nach Wismar gezogen bin, extra von Halle, habe ich meinen Beruf aufgegeben, bin hingezogen, weil ich meiner Mutter irgendwann mal versprochen hatte, dass sie nicht ins Heim braucht. Und ja, dann bin ich da hingezogen, hatte natürlich Angebote gekriegt von irgendwelchen Institutionen. Ich kann mal herkommen und sprechen, aber es war keiner gesprächsbereit. Ja, da liegen dann Broschüren, die bekommt man dann. Ja, nimm mal hin und liest dir das mal alles durch. Und das war halt schwierig. Und als es immer schwieriger wurde, als die Krankheit immer weiter fortgeschritten war, dann war der Kampf mit den Krankenkassen, mit den MDK. Es ist halt einfach nur Kampf gewesen. Ich bin der Meinung, man wird einfach nur immer alleine gelassen.
MDK ist der medizinische Dienst der Krankenkassen, ne?
Genau, also, das ist der medizinische Dienst.
Der durch die Heime geht und kontrolliert. Ja.
Genau, da kommt einer, habe ich fast rausschmeißen müssen, weil der mich als Betrüger dargestellt hat, obwohl meine Mutter gar nicht mehr kannte. Bis er das gesehen hatte, bis er das erkannt hatte, er hat dann geschrien dort und hat halt, ich sage, sie brauchen meine Mutter nicht anschreien, sie kann sie hören, sie versteht sie bloß nicht. Er hat ja Demenz, Alzheimer-Demenz, so, sie kann sie nicht verstehen, sie weiß nicht, was er will. Naja, und dann habe ich ihm fast gesagt, wenn er jetzt nicht aufhört, muss er gehen. Und am Ende hat er das dann so festgestellt, das habe ich ja im Nachhinein im Bericht gelesen, dass sie von der Stufe 1 bis auf die Stufe 3 gesprungen ist. Da hat er das nämlich erkannt. Aber vorher hat er mich quasi so erniedrigt, dass er eben gesagt hat, ich bin Betrüger. Also ja, wie alle Angehörigen, man muss immer davon mal ausgehen, dass die alle bescheißen. Es gibt überall auf allen Ebenen Betrüger. Und welche, die sich durchmogeln wollen, aber das kann man doch nicht verallgemeinern. Ja. Und ich war da richtig sauer und erbost.
Aber es wurde am Ende dann doch etwas besser durch die Erhöhung der Pflegestufe und durch andere Maßnahmen?
Naja, dadurch konnte ich dann halt einen Pflegedienst mit in Anspruch nehmen, der dann mich entlastet hat, weil meine Mutter konnte nachher gar nicht mehr aufstehen, hat auch ins Bett gemacht und so, das war halt alles sehr unangenehm. Ich hatte mich daran gewöhnt, für mich war es natürlich am Anfang auch unangenehm, sich zu waschen, sich zu duschen, ihren Hintern abzuwischen, daran gewöhnt man sich aber ganz schnell. Aber irgendwann kann man dann auch nicht mehr, weil das ist ja ein 24-Stunden-Job und 7 Tage die Woche. Das heißt, man hat ja nie Pause.
Sind Sie wieder zurück in Ihren Beruf?
Nein, ich bin dann zurückgegangen und die Ärztin hat dann mir einen Psychologen empfohlen oder einen Psychiater, dass ich mich wieder aufbauen lasse. Habe ich abgelehnt, habe ich halt einfach gesagt, ich muss das so schaffen und habe mich dann aber entschieden, in vorzeitigen Ruhestand mit Abzügen zu gehen, weil ich einfach nicht mehr konnte.
Das waren 3,5 Jahre. Sie sind selbst zum Pflegefall geworden, muss man fast so hart sagen, oder?
Naja, ich meine, ich habe mich jetzt versucht, selber aufzubauen. Ich will halt einfach nur sagen, dass die Leute, die ich habe mich versucht zu therapieren. Wissen Sie, wie ich das gemacht habe? Ich habe halt einfach gesagt, was mache ich jetzt? Eigentlich will ich nicht mehr arbeiten. Ich bin selbstständiger Fotograf. Was mache ich jetzt? Also vorzeitige Rente, das ist okay. Ich bin nicht materiell eingestellt. Das heißt, man kommt auch mit weniger klar. Und was mache ich jetzt mit meiner Gesundheit? Wie kann ich mich therapieren, ohne in irgendein tiefes Loch tiefer reinzufallen? Und da habe ich mich einfach in eine Alzheimer-Demenz-WG als ehrenamtlicher Mitarbeiter einstellen lassen. Und das war auch ganz gut. Und am Anfang war das ganz gut. Ich hatte aber vorher gleich gesagt, ich bin bitte nicht für die Entlastung der Mitarbeiter da, sondern ich bin als wärmende Hand für die dort wohnenden kranken Menschen da. Das ist Bedingung. Es war halt schwierig. Ne? Ja. Also ich habe dann irgendwann wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich wurde im Dienstplan mit eingeteilt. Ja. Und das war nicht Sinn und Zweck der Sache.
Aber fotografieren Sie noch?
Ich mache das jetzt hobbymäßig. Ich habe das ewig gemacht und ich gehe jetzt auch mal raus. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mit meinen, sage ich mal, Stimmungsschwankungen, die ich immer noch habe, weil ich träume ja immer noch davon, dass ich damit nicht zurechtkomme. Aber beruflich mache ich das nicht mehr.
Norbert Fenske in Halle, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und für Ihre Berichte. Also Christel Bienstein, es hört sich wirklich so an, als ob tatsächlich pflegende Angehörige selber zum Teil in höchster Gefahr sind.
Also wir wissen das auch, das belegen Studien, dass die Gesundheit der pflegenden Angehörigen enorm darunter leidet. Vor allen Dingen, wenn es sich über Monate und Jahre hinzieht und sie alleine die Pflege übernehmen. Also das ist ganz dramatisch. Nicht nur, dass die Angehörigen selbst vereinsamen, wie Herr Schumann schon gesagt hat, sondern sie haben nachher wirklich Rückenprobleme. Die Depression ist wesentlich höher. Sie haben viel Kopfschmerzen. Das muss deutlicher in den Blick genommen werden. Wir sind ja auch sehr froh, dass wir mit dem unabhängigen Beirat zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, wo auch die Gruppe hier Wir Pflegen mitgearbeitet hat, darauf hingewiesen haben, die Regierung darauf hingewiesen haben, dass wir im Grunde dieses Modell des Elterngeldes auf die Pflege Angehörigen übertragen wollen, sodass man zwar reduzieren kann seinen Beruf, aber dafür auch eine Lohnersatzleistung bekommt. Und das wird jetzt sehr ernst genommen und wird zurzeit
auf den Weg gebracht. Ne?
Ja.
Gibt es ja einige gesundheitspolitische Dinge, die durchaus auf den Weg gebracht worden sind in letzter Zeit. Also wir können jetzt vielleicht nicht jedes durchgehen, aber da ist doch einiges passiert. Ne? Also ich meine, die Pflegeversicherung vor 25 Jahren war so der erste Schritt. Ja. Das scheint ja nun überhaupt nicht zu reichen nach vielen Studien. Da haben wir ein kräftiges Minus und diese Pflegeversicherung scheint auch immer teurer zu werden. Dann haben wir jetzt aber die Familienpflegezeit bis zu 24 Monate mit Kündigungsschutz, dass man sozusagen sich um die zu Pflegenden kümmern kann. Es gibt das Pflegeunterstützungsgeld, Angehörigenentlastungsgesetz, viele, viele Details, die tatsächlich Angehörige auch entlasten sollen, die finanziellen Risiken verringern sollen. Haben Sie den Eindruck, Frau Bienstein, dass es gesundheitspolitisch da schon mal auf einem guten Weg oder was fehlt noch?
Also wir haben den Eindruck, dass sich wirklich im Augenblick sehr viel bewegt und dass die Politik ernsthaft interessiert ist, pflegende Angehörige deutlich zu unterstützen. Es muss aber, wie Herr Fenske schon gesagt hat, es muss ganz zu Beginn der Pflege, die man übernimmt, eine zugehende Beratung sein. Also man braucht jemanden, der wirklich zu einem nach Hause kommt, sich hinsetzt, mit einem das wirklich gezielt durchgeht und all die
sein?
Möglichkeiten.
Von wo konnte der kommen?
Also die können von den Pflegestützpunkten
Herr Schumann
kommen.
Hat einen Vorschlag.
Ja. An der Stelle, entschuldigen Sie, Frau Bienstein, schalte ich mich einfach mal ein. Der springende Punkt ist, wir haben eigentlich eine zugehende Beratungsstruktur. Und zwar eine verbindliche zugehende Beratungsstruktur sogar für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige in der Häuslichkeit. Und das ist ein Beratungsbesuch nach dem sogenannten Paragraphen 37.3 SGB 11, also Pflegeversicherungsgesetz. Der sagt aus, dass ein Pflegebedürftiger, der zu Hause versorgt wird, je nach Pflegegrad zwischen zweimal im Jahr und viermal im Jahr einen Beratungsbesuch in Anspruch nehmen muss, damit das Pflegegeld weiter gezahlt wird. Der springende Punkt ist, der Gesetzgeber hat bis heute, das muss man leider so kritisch anmerken, bis heute es nicht geschafft, für diesen Beratungsbesuch einen Standard ins Gesetz zu schreiben, der sicherstellt, dass über diesen zugehenden Weg wirklich die wesentlichen ersten Informationen an den Pflegebedürftigen und seinen Angehörigen weitergegeben werden. Das muss man ganz kritisch anmerken. Und es gibt dafür tatsächlich auch Konzepte. Und das ist bisher leider nicht gelungen, diese Standardisierung durchzusetzen. Wenn man das gemacht hätte, dann würden wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr darüber diskutieren. Dann würde von diesem zugehenden verbindlichen Beratungseinsatz eine Navigation ins gesamte Hilfesystem wunderbar funktionieren können.
Also immer noch zu schlechte Beratung. Es gab ja mal gibt es immer noch den Pflege-TÜV, der ist ja jetzt sozusagen auch verändert worden, noch ein bisschen konkretisiert worden. Der hat aber ganz vielen Menschen gar nicht geholfen, weil ja gerade bei den Heimen dort auch sehr gute Zensuren vergeben wurden, die auch nachweislich nicht gut funktioniert haben. Also wo kann man sich denn als Angehöriger wirklich gut informieren? Frau Bienstein.
Also dafür sind die Pflegestützpunkte aufgebaut worden. Wir haben allerdings, das zeigen auch die ersten Studienergebnisse, damit doch noch große Probleme, weil es findet dort keine Rundumberatung statt. Das erwarten eigentlich die Angehörigen und das ist auch notwendig. Das heißt also, wenn ich jemanden zu Hause pflege mit einer Parkinson-Problematik, brauche ich natürlich auf der einen Seite den Hinweis, welche Rechte habe ich alle, welche Mittel kann ich und welche Unterstützungsmöglichkeiten kann ich abrufen. Aber ich brauche auch fachinhaltliche Unterstützung. Und das ist oft nicht gegeben und wird auch nicht oft weitergeleitet. Also von daher sind Angehörige oftmals auch sehr enttäuscht davon, wie die Beratung verlaufen ist, dass ihnen das nicht besonders viel gebracht hat. Also ich weiß es besonders, weil ich mehr Expertin bin für Menschen im Wachkoma. Da gibt es ja einen großen, umfassenden Bedarf. Aber dann kommen vielfach Berater, die von diesen Menschen ganz wenig verstehen und im Grunde die Angehörigen gar nicht über die Möglichkeiten, wie man die Pflege dort erleichtern und für den Menschen auch besser gestalten kann, das ist leider nicht genügend verbreitet. Und von daher unterstütze ich das, was Herr Schumann gesagt hat. Wir brauchen dringend spezifische Beratungen für die unterschiedlichen Verläufe von pflegenden Angehörigen, die ihre eigenen Angehörigen pflegen. Also es muss da jemand hinkommen, der was von Demenz versteht, wenn da jemand mit Demenz beraten werden soll. Oder es muss jemand kommen, der was von Schlaganfall versteht. Und da bringt mir das nichts, wenn dann jemand kommt, der davon keine Ahnung hat.
Wie ist gute Pflege möglich? Das beschäftigt uns heute Vormittag. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254, und am Telefon ist Gerlind Neth Dong aus der Uckermark. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz gespannt. Sie sind Ärztin?
Ich bin von Beruf Ärztin. Das spielt aber im Moment keine Rolle, weil ich mittlerweile arbeitslos geworden bin durch die jahrelange Pflege meiner demenzkranken Mutter. Und wenn man mich fragt, was ich zurzeit arbeite, dann sage ich in der Regel, dass ich Sorgearbeiterin bin oder Pflegemanagerin. Allerdings nicht für Entgelt. Und damit ist im Prinzip eigentlich auch schon das Wesentliche angesprochen. Das hat die Frau Bienstein, glaube ich, gerade auch in ihrem Beitrag gesagt. Mein Hauptproblem, auf das ich immer wieder gestoßen bin und das ich im Laufe der 5 Jahre Pflegetätigkeit, die ich jetzt mache, am eigenen Leib eben erfahren musste, ist, dass irgendwann die Gefahr besteht, dass ich als pflegende Angehörige ins nicht nur soziale, sondern auch ins finanzielle Abseits gerate. Und deswegen, um mal vielleicht meine Botschaften, ich weiß, der Redebeitrag muss ja nicht so ewig lang gehen. Das, was ich mir wünschen würde, ist auf alle Fälle und ganz wichtig, nehmen Sie die, also die Botschaft an die Politik, nehmen Sie die pflegenden Angehörigen ernst. Sie sind nach meinen Zahlen, die ich so gehört habe, machen sie bis zu 75% oder 80% der zu Pflegenden in Deutschland aus, werden von Angehörigen gepflegt, mehr oder weniger, in verschiedenen Formen. Und diese pflegenden Angehörigen sind die wichtigste Ressource bei dem, was auf uns zukommt. Und die müssen gestärkt werden. Und nicht nur durch Beratung, sondern durch Geld, durch Lohn- oder Entgeltersatzleistungen und durch Vereinfachung der ganzen Mechanismen, die es ermöglichen, an, ja, an die Gelder ranzukommen, die ja eigentlich von der Politik vorgesehen sind für die Pflege. Tagespflege, Entlastungsleistung, Verhinderungskurzzeitpflege, das ist alles zu kleinteilig und viel zu kompliziert. Und das ist das, was eigentlich den pflegenden Angehörigen krank macht.
Gerne, Nita Nordung aus der Uckermark, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für die Beschreibung Ihrer Situation. Das beschäftigt uns natürlich heute Vormittag auch ganz stark, wie tatsächlich Angehörige mit dieser Situation umgehen, auch oft vielleicht unvorbereitet in diese Situation reingehen. Man will, man kann sich vielleicht auch gar nicht darauf vorbereiten, dass zum Beispiel die Eltern plötzlich pflegebedürftig sind von heute auf morgen, etwa durch Schlaganfälle oder ähnliche Dinge, und ist dann auch in einer anderen Rolle, muss auch selber sich finden. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig, die meisten davon werden zu Hause gepflegt, aber auch ein Gutteil in Heimen und Krankenhäusern. Und wir wollen wissen, wie ist gute Pflege möglich? Es ist ja nun wirklich nicht einfach. Wir hören schon seit Jahren den Begriff vom Pflegenotstand. Und tatsächlich gibt es große Probleme, überlastete Angehörige, das haben wir schon hier gehört, schlecht geführte Heime, bürokratische Strukturen, zu wenige Pflegekräfte. All das beschäftigt uns, auch Ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Bei uns ist Christel Bienstein, sie ist Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Außerdem Frank Schumann, er ist der Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk in Berlin. 0800 2254 2254, das ist die Telefonnummer, und am Telefon ist jetzt Ralf Schurboom. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an, wenn ich fragen darf?
Aus Berlin.
Aus Berlin.
Dahlem.
Wir sind ganz Ohr.
Genau, ich bin als Pflege gearbeitet, Johannesstift, und als Quereinsteiger einfach neben dem Studium. Und bin auch hochgegangen, das hat auch wirklich viel Spaß gebracht, aber das größte Problem sehe ich, wir haben eine falsche Ethik. Die Leute werden von teilweise bestohlen, ausgeraubt. Ich habe eine Weiterbildung in der Patientenpflegeverfügung gemacht. Da sagt der Chef der Malteser, seiner Meinung nach im Betreuungswesen sind es höchstens 10% koscher. Weil, und ich habe das mitbekommen, mit welchen überhöhten Rechnungen die Leute ausgeraubt werden, gerade wenn sie reich sind. Auch mit der Medikamentenüberdosierung, die Wechselwirkung, es gab ja noch eine sehr gute Sendung bei Ihnen, das Geschäft mit dem Alter ist überhaupt nicht erforscht, und die Leute werden meiner Meinung nach ganz oft, und man sieht es, man merkt es, krank wegen den Medikamenten. Und dann kommt noch ein Pflegedienst, die keine Ethik haben. Die Besten gehen raus, wollen diese Kriminalität. Man wird genötigt, in der Kriminalität bei den Diebstählen mitzumachen. Sonst in aller Möglichkeit, sie kriegen Drohungen, wenn sie was sagen und so weiter. Und das weiß der Vorstand, das bis oben hin. Da ist eine Omerta, was wirklich in der Pflege läuft. Mhm. Dann wird gesagt, okay, das sind Einzelfälle. Nein, wir haben eine völlig falsche Ethik. Und die werden, da werden irgendwie, also ist unglaublich, was ich mitbekommen habe.
Das haben Sie selber auch gesehen und erlebt. Da haben Sie eigene Beispiele.
Das habe ich gerade gemacht, und ich war noch überlegen. Ich war beim Pflegenot. Das hilft nicht. Die helfen einem nicht. Die labern nur. Es gibt eine, und man wird bedroht. Also man kommt selber in die bedrohliche Lage, zusammengeschlagen zu werden. Gangstalking angedroht bekommen. Ich habe mit der Seniorenvertretung von Charlottenburg gemacht, die macht eine Anzeige. Ja, da kann ich mir ja vorstellen, was mit dir passiert, wenn ich diese ganze Zeit in Sachen kriege. Dann wärst du zur Not noch wegen Rufschädigung, wärst du noch verklagt und so weiter. Es hört überhaupt nicht aus. Du kommst aus dem Teufelskreis nicht mal. Wir brauchen ganz andere Werte.
Ja, Ralf Schumann, ich danke Ihnen sehr für diese Perspektive. Viele Grüße nach Berlin, und das würde ich natürlich gerne für einen Moment zumindest an Frank Schumann weitergeben. Haben wir da wirklich ein größeres Problem an Kriminalität innerhalb der Pflegewirtschaft?
Also ich bin erstmal ziemlich geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich selber habe das so nicht erlebt, muss ich ehrlicherweise sagen, obwohl ich 20 Jahre in der ambulanten Pflege gearbeitet habe. Aber es ist natürlich so, das System ist über Jahre hinweg betriebswirtschaftlich ausgerichtet worden, muss man einfach sagen, im Gesundheits- und im Pflegewesen. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn wir über das Thema Ethik sprechen und Zeit für die Pflegebedürftigen, wenn Gewinnmaximierung, ich sag mal, die höchste Maxime ist in einem Betrieb. Das ist problematisch, das sehe ich auch so.
Frau Bienstein, sehen Sie also, da auch Probleme, ernsthafte Probleme?
Also einmal muss man sagen, natürlich sind diejenigen, die in der Pflege arbeiten und auch in den ambulanten Pflegediensten arbeiten, ein Teil unserer Bevölkerung und spiegeln natürlich auch die Bevölkerung mit all ihren Vor- und Nachteilen wider. In dieser extremen Situation habe ich das überhaupt noch nicht gehört. Von daher gibt es sicherlich schwarze Schafe, das wissen wir. Und da muss auch ganz streng gegen vorgegangen werden. Und man muss auch den Mut haben, als Mitarbeiter eines solchen Dienstes, wo so etwas passiert, darauf aufmerksam zu machen. Wir werden ja jetzt durch die Pflegekammern auch die Möglichkeit haben, dass man sich an die Pflegekammer dann wendet, die dann diese Dinge im Grunde an die Staatsanwaltschaft weitergeben kann und dort deutlicher eine Überprüfung stattfinden kann. Die Medikamentenüberdosierung, das ist bekannt. Das eben leider, weil wir haben ja noch nicht die Gesundheitskarte, auf die warten wir jetzt ungefähr seit 15 Jahren, haben wir nicht einen Überblick, welche Fachärzte vielleicht alles was verschrieben haben und dann kommen Medikamentenunverträglichkeiten zustande, weil der eine Arzt vom anderen gar nicht weiß, was alles angeordnet wurde. Und das ist natürlich ein großes Problem. Darum werden auch viele Menschen wegen dieser Problematik ins Krankenhaus eingewiesen.
Und immer wieder erlebt man ja auch genau, was hier gerade zum Teil auch angeschnitten wurde, dass Angehörige sehen, dass ihre zu Pflegenden zum Teil medizinisch einfach komplett falsch behandelt werden. Ne? Dass sozusagen sich deren Zustand sogar verschlechtert.
Also das gibt es sicherlich auch. Wenn man aber die Bevölkerung jetzt in Deutschland fragt, wie sie sich gesundheitlich versorgt fühlen, dann wissen wir, wird natürlich gesagt, wir haben eine gute Versorgung. Allerdings, wie Herr Schumann schon sagte, wir brauchen dringend eine Neuordnung des Gesundheitssystems. Wir haben eine Falschverteilung. Das heißt also zum Beispiel haben wir viel zu viele Krankenhäuser in Deutschland. Wir müssten viel mehr Primärversorgungszentren haben, wo man ganz schnell hinkommen kann, wo auch ein paar Betten über Nacht vorgehalten werden, wo man die Mutter mal hinschicken kann, ohne dass sie gleich groß ins Krankenhaus eingewiesen wird. Da müssten wir viel mehr Mut haben, uns auch am Ausland zu orientieren.
Wie ist gute Pflege möglich? Und sind im Gespräch mit Christel Bienstein. Sie ist Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Außerdem war sie Leiterin der Pflegewissenschaft an der Uni Witten-Herdecke, gelernte Krankenschwester. Und ebenfalls gelernter Krankenpfleger ist Frank Schumann. Er ist Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk in Berlin und war selber 20 Jahre lang in der ambulanten Pflege tätig, vertritt viele Angehörige, von denen wir auch schon einiges gehört haben, die sich zum Teil auch in diesem Pflegedschungel, sage ich mal, schlecht behandelt fühlen, wenn sie sich um ihre Eltern zum Beispiel kümmern, die gepflegt werden müssen. Schreiben Sie uns gerne Ihre Erfahrungen unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder unter Facebook oder rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Sonja Labus hat uns geschrieben per E-Mail. Sie schreibt, ich habe meine Mutter 6 Jahre von der beginnenden Demenz begleitet, 5 Jahre gepflegt und nach einem Sturz meiner Mutter musste sie ins Heim, in dem sie dann im Juni dieses Jahres gestorben ist. Ich hatte keine Vollmacht, schreibt sie hier, von meiner Mutter, da sie immer meinte, das hätte noch Zeit und sie wurde also, Sonja Labus, von jeglichen Ämtern wie eine Verbrecherin behandelt. Diese psychische Belastung hat dazu geführt, dass ich seit Januar an einer posttraumatischen Belastungsstörung mit depressiver Folge leite und krankgeschrieben bin. Und sie schreibt hier noch zusätzlich, ich würde mir für alle Angehörigen wünschen, dass sie für ihr aufopferndes Tun mehr Anerkennung in der Gesellschaft erfahren und das finanziell und psychisch. Wir hören auch, dass die durchschnittliche Pflegedauer von Angehörigen in Deutschland bei 8 Jahren liegt. Ne? Also oft unterschätzt man sogar als Angehöriger. Man möchte vielleicht erst einmal was für seine Eltern tun, sie zu Hause pflegen. Und dann steht man davor, dass ein ganzer Lebensabschnitt plötzlich dieser Pflege gewidmet ist. Ne? Schumann, man überschätzt sich gerne als Angehöriger auch?
Man schätzt die Pflegesituation falsch ein, üblicherweise als Angehöriger. Wie Sie richtig sagen, 8 Jahre, ewig lange Zeit. Wer weiß schon, was er in 8 Jahren beruflich macht. Pflegende Angehörige wissen das zwar häufig auch nicht, wenn sie in die Pflege einsteigen, aber Fakt ist, dann die Gesellschaft müsste eigentlich wissen, was sie nach 8 Jahren machen, nämlich weiterpflegen. Und das ist mit vielen, vielen Einschränkungen verbunden, die man auch so bei Beginn der Pflege oft nicht einschätzen kann als Angehöriger. Wie man dem entgegenwirken kann, haben wir schon ein paar Sachen gehört, durch Beratung beispielsweise rechtzeitig. Wir dürfen aber auch die Augen davor nicht verschließen, dass es eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, für diese 75% der pflegerischen Versorgung auch was zu tun, nämlich für die Angehörigen. Sonst, haben wir auch schon zweimal gehört, droht eben Armut. Und
für die Angehörigen,
für die Angehörigen
aus dem Beruf aussteigen.
Genau.
Und die Lohnersatzleistungen des Staates, die reichen da vorne und hinten nicht vermutlich. Ne?
Ja, genau. Wir haben zweimal gehört, dass einmal vorzeitiger Eintritt in Ruhestand, Abschläge, einmal Aufgabe des Berufs. Das hat alles massive finanzielle Folgen. Und dort muss wirklich auch deutlich nach oben etwas verbessert werden. Ein Punkt könnte Lohnersatzleistung sein.
Bessere
Lohnersatzleistung. Bessere Lohnersatzleistung sein, ein Anspruch auf Lohnersatzleistung. Das wäre eine Möglichkeit. Aber auch die bessere soziale Absicherung im Bereich Rentenvorsorge beispielsweise.
Dass man Rentenpunkte sich genau, verdient, dass man, wenn man so will, wenn man pflegt.
Dass man noch mehr Rentenpunkte verdient. Also es gibt so einen Sockelsatz, aber das reicht bei weitem nicht aus. Da muss man also auch noch mal ran. Und vielleicht wäre es auch sinnvoll, darüber nachzudenken, pflegenden Angehörigen zu helfen, hinterher wieder in den Beruf einzusteigen. Haben wir jetzt auch ein paar Mal gehört. Mhm. Viele sind so traumatisiert oder leiden auch nach Ende der Pflege immer noch so sehr unter den Belastungen, dass es ihnen schwerfällt, überhaupt wieder einzusteigen.
Christel Bienstein, ist Pflege auch eine soziale Frage? Letztlich, wer ordentlich Geld zur Verfügung hat, auch persönlich, privat, kann seine Eltern besser pflegen als Menschen mit weniger Geld?
Also das ist auf jeden Fall der Fall. Menschen, die also sehr gut verdienen, das wissen wir auch, die holen sich einen Pflegedienst, die schaffen sich ein Stückchen deutlicher Unterstützung. Familien, die nicht so viel Geld haben, sind darauf angewiesen, dass derjenige seine Arbeitszeit reduziert, der weniger verdient. Und das sind häufig die Frauen. Und das macht die Altersarmut umso gefährlicher, dass man später in diese Rentenfalle hineinrutscht, weil man eventuell mehrere Jahre von der Teilzeit eventuell noch weiter runtergegangen ist.
Mhm. Angelika Fischer ist am Telefon aus Renshalden. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag, Herr Walter.
Wo ist Renshalden?
Renshalden bei Stuttgart im Remstal.
Sehr schön.
Wir sind ja, ganz ich habe Folgendes zu berichten. Die Mutter meines Freundes war vor 2011 mehrere Jahre in einer evangelischen Pflegeeinrichtung in Schorndorf. Und als sie bettlägerig wurde, musste sie nachts öfters auf Toilette gehen und die Pflegeeinrichtung hat die Klingel einfach ausgeschaltet, sodass die alte Dame nicht mehr raus konnte. Die Angehörigen haben sich an die Pflegeleitung gewandt und gebeten, dass man das abstellt, also dass man die Klingel natürlich hört und dass jemand kommt. Aber das wurde nicht berücksichtigt. Ich war sehr traurig darüber, dass sowas in einer evangelischen Pflegeeinrichtung passiert. Die gaben sich sehr christlich, die machten Weihnachtsfeiern und behandelten dann die Leute so, dass man nicht zufrieden sein konnte.
War das ein höherpreisigeres Heim oder was
ja,
war so?
Ja, das war also nicht billig. Das Haus der alten Dame musste für die Pflege verkauft werden. Und sie hatte vorher schon andere Pflegeeinrichtungen ausprobiert und ist da gewesen bis zu ihrem Tod 2011.
Haben Sie dann die Situation verbessern können nach einer Beschwerde?
Ganz zum Schluss weiß ich nicht mehr, wie die Angehörigen das dann gemacht haben. Es gab auch einen anderen Vorfall. Sie hat den Arm gebrochen und dann kam die Physiotherapeutin und hat immer Übungen mit ihr gemacht. Und die Mutter hat geklagt, es tut weh und hat geschrien und geschrien. Und die Physiotherapeutin hat nicht aufgehört. Und ich muss sagen, also da ist eine extreme Unsensibilität da gewesen auf mehreren Gebieten. Und ich hatte ab diesem Zeitpunkt Angst davor, selbst in eine Pflegeeinrichtung zu kommen und so behandelt zu werden. Und ich muss sagen, ich bin da sehr skeptisch. Und man kann ja nicht reinschauen in diese Pflegeeinrichtungen. Man kann sie zwar ansehen Und die sind sehr gut geführt. Ich habe mehrere gesehen, rein äußerlich. Aber wenn man dann selbst drin ist und dann keine Angehörigen hätte, die einem beistehen könnten, ich glaube, das wäre ziemlich schlimm. Und bei mir ist es so, ich habe keine Angehörigen, die sich kümmern können und ich wäre da ausgeliefert.
Angelika Fischer aus Ranshalden, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und Ihre Schilderung. Vielen Dank nochmal. Und Christel Bienstein, das bringt mich zu etwas, das durchaus ja vielleicht auch noch gar nicht genug beachtet worden ist. Es gibt ja diese sogenannten Gefährdungsanzeigen in Heimen, ne? Wenn tatsächlich gefährliche Situationen entstehen können, wenn einfach zu wenig Pflegekräfte für zu Pflegende da sind, kann man sagen, dass das ein größeres Problem ist in Deutschland, dass tatsächlich zu Pflegende immer mal wieder in Gefahr sind?
Also wir haben die Situation, dass wir im Augenblick fast in allen Pflegeeinrichtungen eine personelle Unterbesetzung haben. Weil es
fehlen nicht, 100.000
ja, es ist, Menschen, es fehlen die wirklich Pflegefachpersonen ganz dringend. Und das kann man auch nicht wettmachen, dadurch, dass man irgendwelche Assistenz- oder Hilfskräfte im Grunde einsetzt. Weil die Menschen, die heute in einer stationären Einrichtung leben, die sind schwer krank. Also wir haben eigentlich die Situation kleiner Krankenhäuser dort, die finden wir dort vor. Und die Menschen, die diese Menschen versorgen, müssen ganz viel Ahnung haben. Aber es ist nicht wegzudiskutieren, dass wir einen Personalmangel haben. Und aufgrund dieses Personalmangels ist natürlich auch nicht immer zu der individuellen Versorgung kommt, die wirklich Menschen brauchen. Allerdings gibt es sehr, sehr gute Beispiele, dass es auch mit den Möglichkeiten und den finanziellen Ressourcen, die zurzeit zur Verfügung stehen für die stationären Einrichtungen, es zu sehr guten Versorgungssituationen kommen kann. Und dass es nicht überall katastrophal ist. Das hängt allerdings auch mit den Köpfen, die diese Einrichtungen leiten, sehr zusammen.
Am Telefon ist Christina Zenker aus Dresden. Schönen guten Morgen. Vielen Dank fürs Warten.
Ja, einen schönen guten Morgen auch. Ja. Habe ich gesagt aus Dresden?
Ja.
Nee, ich bin nach Leipzig gezogen.
Okay, Leipzig. Aber Sie kommen aus Dresden, oder? Nein.
Ich komme aus Dresden, genau. Ja, ich freue mich, dass ich mich beteiligen kann an Ihrer lebhaften Diskussion. Mir geht es eigentlich mal um einen anderen Kontext. Mein Sohn wurde vor 25 Jahren geboren. Der hat das Down-Syndrom, also diese Beeinträchtigung. Und ja, ich bin im Prinzip mit Geburt an pflegerisch tätig gewesen. Und was mir dabei aufgefallen ist, ich bin auch ab seinem dritten Lebensjahr wieder arbeiten gegangen, dass es ein Spagat ist, arbeiten zu gehen und zu pflegen. Und dass von der Gesellschaft einfach viel zu wenig sensibilisiert wird. Das Problem ist, wir hatten auch schon zwei extrem harte Situationen, wo ins Krankenhaus musste, wirklich mit lebensbedrohlichen Sachen. Und wo ich feststellen musste, dass die Pflege dort einfach nicht mehr gewährt wurde im Krankenhaus. Und wo ich dann in den pflegerischen Aspekt neben der Arbeit reinkam und jedes Mal nach diesen Situationen fast zusammengebrochen bin. Und das hatten auch schon andere, die sich hier beteiligt haben an der Diskussion, gesagt. Also man ist selber, man geht immer in dieser pflegerischen Tätigkeit über seine psychischen und physischen Belastungen hinaus. Ja. Und ich renne eigentlich seit 25 Jahren meiner eigenen Leistungsfähigkeit hinterher. Und ich wünsche mir einfach, dass da sensibilisiert wird. Wir können Gesetze erlassen, wie wir wollen, aber es muss eine Sensibilisierung her. Also auch in der Gesellschaft, in der breiten Gesellschaft. Und ich muss mich einfach mal wirklich für Mütter stark machen. Ich kenne viele alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder pflegen, die alleingelassen werden und am Rande ihrer Belastbarkeit sind, eigentlich immer drüber hinausgehen. Und das Schlimme ist noch dabei, wenn man arbeiten geht, das Kurzzeitpflegegesetz von 2008 greift nicht bei Unternehmen unter 15 Beschäftigten. Also insofern...
Sie sind in einem kleinen Unternehmen tätig?
Ich bin in einem kleinen Unternehmen tätig gewesen. Ich habe jetzt erst gewechselt, weil ich auch nach Leipzig gezogen bin. Aber das war der Fall und ich bin da auch immer über meine Grenzen gegangen und habe auch kein Verständnis beim Arbeitgeber gefunden. Und da wünsche ich mir einfach, dort muss für die Pflegenden und vor allem für alleinerziehende Menschen muss viel, viel mehr getan werden.
Ja. Und was könnte das sein? Was könnte das sein? Also was haben Sie da konkrete Vorstellungen?
Wir brauchen eine unkomplizierte, unbürokratische Hilfe. Sei es vielleicht von Vereinen oder die uns unterstützen, wenn unsere Angehörigen in Krankenhäusern sind. Also wissen Sie, wenn ich ins Krankenhaus komme und mein Sohn liegt da schon einen halben Tag in seinen Exkrementen, weil die dann sagen, ach, das haben wir nie gesehen oder nie gerochen. Da weiß ich nicht, was ich in dem Moment machen soll. Ich könnte schreien, ne? Dann stelle ich ihn hin oder sage, okay, ich nehme ihn jetzt aus dem Bett, wenn ich ihn auch gar nicht rausnehmen darf, und dusche den jetzt. Das ist mir letztes Jahr passiert, nach einem Perikarderguss an seinem Herzen. Und da muss ich sagen, da hört es bei mir auf. Oder ich sage, wissen Sie, der ist seit einer Woche, der war auf der Intensivstation nicht rasiert. Ja, wissen Sie, wenn wir Ihnen die Sachen geben, die wir hier haben im Krankenhaus, das grenzt an Körperverletzung, die Rasierklinge. Mhm. Da frage ich mich, wo ist da bitte eine Sensibilität? Und dass das uns als pflegende Angehörige auf die Palme bringt oder ohnmächtig und betroffen macht, ist doch ganz klar.
Christine Senker, wir haben... Bitte.
Ja, und das macht mich so betroffen. Und da wünschte ich mir einfach eine unkomplizierte Hilfe. Wie das stattfinden kann, weiß ich nicht. Was natürlich gute gelingende Pflege ist, das habe ich heute noch gar nicht gehört, die Liebe. Wenn ich meine Liebe nicht gehabt hätte, hätte mich das all die Jahre nicht getragen.
Christina Zenker, wir haben ja jemanden im Studio hier, Frank Schumann, der auch Angehörige vertritt, wenn Sie sowas hören. Das ist kein Einzelfall, ne?
Das ist überhaupt kein Einzelfall. Mhm. Danke, Frau Zenker, auch, dass Sie diesen Aspekt nochmal reinbringen. Wir sehen, Pflege ist sehr vielfältig. Pflege hat nicht immer nur was mit älteren Menschen zu tun, die pflegebedürftig sind, sondern es gibt auch pflegebedürftige Kinder. Es gibt auch pflegende Jugendliche und Kinder. Also ganze Bandbreite. Vielen Dank erstmal für den Input. Das, was Sie angesprochen haben mit der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, ja, das hat viel was mit Sensibilisierung zu tun und hat ganz viel damit zu tun, dass Arbeitgeber anfangen, flexibler zu denken. Dafür brauchen wir die Gesellschaft, stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Und dass da gesetzliche Rahmenbedingungen nicht so sind, wie sie sein sollten, hat ganz viel damit zu tun, dass eben dann immer über pflegende Angehörige gesprochen wird und nicht mit ihnen.
Genau.
Na, sehen Sie sicherlich genauso. Im Krankenhaus sehe ich das ähnlich. Ich glaube, es wäre für Sie einfacher, wenn im Krankenhaus das Team auf der jeweiligen Station sich mit Ihnen zusammensetzen würde und sagen würde, Frau Zenker, Sie sind die Mutter, Sie kennen Ihren Sohn am besten, lassen Sie uns überlegen, wie wir Ihren Sohn am besten versorgen können. Dann kann man sich darauf einigen, was kann ich leisten, auch im Pflegenotstand im Krankenhaus als pflegender Angehöriger, um die Kollegen dort zu entlasten. Und was kann im Gegenzug das Krankenhaus dann leisten, was mir besonders wichtig ist, was ich für zwingend notwendig halte. Also auch hier wieder...
Das klingt ein bisschen wie im Schlaraffenland. Das wäre schön, wenn es so wäre. Aber wissen Sie, wenn ich da dreimal anrufe, ich sage, wann kann ich jemanden sprechen? Und ich bekomme dreimal eine andere Auskunft. Und ich komme dann hin und dann wird mir gesagt, nee, also jetzt ist kein Arzt zu sprechen. Und Sie gehen während Ihrer Arbeitszeit, ne? Also wo Sie wissen, Sie haben eine Chefin, die Ihnen immer Druck gemacht hat. Gott sei Dank bin ich jetzt nicht mehr in dieser Geschichte drin. Dann ist das verdammt nochmal ganz schön hart, ne? Das heißt, Sie haben immer eine psychische Belastung. Und da wünsche ich mir, dass es in den Krankenhäusern auch eine andere Sensibilität gibt. Ja klar, der Pflegenotstand ist dort genauso. Das sehe ich mit offenen Augen. Aber das darf nicht sein. In meinen Augen darf es nicht sein. Aber es ist so. Das ist die Realität.
Ja. Frau Zenker, wenn ich an der Stelle noch mal einen letzten Satz sagen darf. Wir beide hoffen ja, dass auch Vertreter aus Krankenhäusern diese Sendung hören. Und dann nehmen die das vielleicht mit. Und
vielleicht auch aus dem betreffenden Krankenhaus, in dem ihr Sohn gepflegt wird oder eben nicht gut genug gepflegt wird, offenbar nicht gut genug behandelt wird. Christina Zenker, vielen Dank für diesen Anruf aus Leipzig. Vielen Dank für Ihre Schilderungen. Herzlichen Dank auch für Ihre Offenheit. Und am Telefon ist jetzt Lena Lederer aus Hamburg. Nee, aus Harburg, so rum, ohne M.
Nein, aus Hamburg.
Doch aus Hamburg, doch mit M. Moin, Frau Lederer, wir sind ganz Ohr.
Guten Morgen. Ich rufe an, ich finde die Sendung total gut, nebenbei bemerkt. Es werden so ziemlich alle Aspekte behandelt. Das Einzige, was ich wirklich vermisse, ist, wo werden eigentlich die Leute angesprochen, die zum jetzigen Zeitpunkt zu diesem Pflegenotstand, den wir jetzt schon haben, der ja zunehmend schlimmer wird, jetzt schon unter die Räder gehen. Ich habe zu Hause einen Sohn, der ADS hat. Ich habe überhaupt keine Chance, einen Pflegegrad zu kriegen, aber das, was ich jeden Tag leiste, das ist pflegerisch. Das ist, und diesen Vergleich ziehe ich nicht leichtfertig. Ich habe miterlebt, wie mein Ex-Schwiegervater dement geworden ist und irgendwann gestorben ist. Ich habe das wirklich hautnah von meiner Ex-Schwiegermutter miterlebt, was das bedeutet, einen dementen Angehörigen zu Hause zu pflegen. Was meinen Sohn angeht, ist die Situation gerade nicht groß anders. Seit anderthalb Jahren nässt er jede Nacht ein. Dem kann man keine Windel mehr anziehen mit fast 8. Seit einem halben Jahr passiert das täglich, tagsüber, teilweise mehrfach. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich alleine an Wäsche zu machen habe. Es fragt mich niemand, wie ich das auf die Reihe kriege, arbeiten zu gehen, mich um diese zwei Kinder alleine zu kümmern und zusätzlich diese pflegerische Geschichte auch noch zu leisten. Ich werde von allen Leuten nur missbilligend angeguckt, wenn ich an meine Grenzen stoße. Und an die stoße ich eigentlich täglich. Ich werde beim Jugendamt angezeigt von meinen Nachbarn, weil mein fast 8-jähriger Sohn, der, was seine Therapeutin sagt, eine emotionale Reife eines 3,5-Jährigen hat, aufgrund seiner Erkrankung laut ist. Ja? Ich muss dann zum Jugendamt gehen und mich rechtfertigen. Ich habe alles, was ich an Möglichkeiten habe, Hilfe zu beantragen. Alles ausgeschöpft.
Wo waren Sie? Bei wem haben Sie versucht, Hilfe zu bekommen?
Bei der Krankenkasse.
Mhm. Und da
keine
kam?
Chance. Mhm. Das Kind nimmt keine Medikamente, was auch einfach unserem, da spielen jetzt auch noch andere Faktoren rein. Das passiert ja aber mit Sicherheit bei alten Menschen auch. Ich habe die Situation, mein Ex-Mann ist zurück nach Bayern gezogen, der kümmert sich um nichts. Redet aber bei allem rein, wo er reinreden kann. Was das Sorgerecht angeht, haben sie keine Chance, das alleinige Sorgerecht zu bekommen. Wir haben eine Umgangsregelung, da werden die Kinder alle 8 Wochen aus ihrer Struktur rausgerissen. Ich kriege von den Therapeuten gesagt, A und O ist Struktur, Struktur, Struktur. Ich kann gar nichts ändern. Selbst wenn ich meinem Kind Medikamente geben lassen würde, ändert das nichts daran, dass er alle 8 Wochen aus seiner Struktur gerissen wird. Ich muss einfach alles aushalten. Ich kriege von jeder offiziellen Stelle, Erziehungsberatungsstellen, das Jugendamt sagt, sie unterstützen mich. Ich kriege auch, die einzige Hilfe, die ich habe, ist eine Entlastungshilfe, weil ich hier nicht mal Angehörige in der Umgebung habe, die mich mal entlasten könnten. Habe ich jetzt ganz aktuell neu, die Möglichkeit, meine Kinder an 2 Nächten im Monat zu einer Tagesmutter zu geben, damit ich mal ein bisschen Luft holen kann. Und auch da werde ich nur vorwurfsvoll angeguckt von allen Seiten, von der Gesellschaft und ich weiß nicht was, weil es auf meine Kappe geht, dass ich ja das alles nicht packe und nicht leistungsfähig
bin. Ich würde das gerne mal weitergeben an Christel Bienstein und an Frank Schumann. Frau Bienstein, was sagen Sie zu so einer Situation?
Also solche Situationen sind sicherlich bekannt und Frauen sind sehr stark da im Vordergrund im Grunde, die die Pflege übernehmen und dann natürlich auch sehr alleingelassen sich fühlen. Also wir müssen natürlich gucken, wir haben das neue Begutachtungsinstrument und eigentlich müsste mit dem neuen Begutachtungsinstrument Ihr Sohn in einen Pflegegrad kommen. Also da werden gerade die kognitiven, emotionalen und die selbstversorgenden Kompetenzen sehr stark angeguckt. Ich weiß nicht, ob Sie das getan haben, Frau Lederer. Und ich denke auch, dass Sie Unterstützung brauchen durch Frühförderstellen. Das ist ja eine heilpädagogische Fragestellung, die Sie schildern. Und da gibt es, natürlich muss es Unterstützung geben. Es kann nicht sein, dass Sie alleine darauf sitzen bleiben, alles mit dem Kind zu regeln und dann das andere Kind, was Sie ja auch noch haben, eventuell darunter leidet, dass so viel Aufmerksamkeit auf Ihren Sohn
gelegt wird. An wen kann sie sich wenden, wenn sie bei der Krankenkasse kein offenes Ohr gefunden hat?
Also ich würde jetzt an die Pflegekasse herantreten, eine Begutachtung auf jeden Fall beantragen und ich würde auch darauf hindrängen, das kann sie, dass jemand kommt, der von Kindern, also von pädiatrischen Erfahrungen, mit pädiatrischen und mit pädagogischen Erfahrungen kommt zur Begutachtung.
Wollen Sie das versuchen, Frau Lederer?
Ja, das werde ich auf jeden Fall versuchen. Es bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, weil die Altersarmut von den pflegenden Angehörigen ist ja auch schon angesprochen worden. Mhm. Ich muss ja eigentlich eine Situation schaffen, ich meine in meiner Situation, ich bekomme Unterhaltsvorschuss. Mein Ex-Mann zahlt noch nicht mal Unterhalt. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich die ganze Zeit über die wirtschaftliche Situation im Jetzt nachdenke, ist ja auch nicht unentscheidend, ich bin 38 Jahre alt. Mhm. Irgendwann muss ich auch mal in der Rente versorgt sein. Ne?
Genau.
Frau Lederer, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Wünsche trotz der Umstände viel Kraft, auch für die nächsten Tage. Vielen Dank und viele Grüße nach Hamburg. Lena Lederer in Hamburg, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wie ist gute Pflege möglich? Rufen Sie uns an 0800 2254. 2254. Und am Telefon ist jetzt Nick Hübkens aus Aachen. Schönen guten Tag, Herr Übkens.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe die Anmerkung, dass es grundsätzlich in diesen Bereichen darum geht, dass die Finanzlage geändert werden muss. Und mehr Geld und mehr und damit natürlich auch Wertschätzung und die Bedeutung dieses komplexen Bereiches in unserem Gemeinwesen besser unterstützt wird, finanziell. Eben wurde schon angesprochen, dass Anträge einen Wust von Belastung und sozusagen nach dem Motto funktioniert, erstmal ablehnen. Alles, was unterstützend ist und es gibt.
Wir hören Sie, Herr Hückens?
Ja, ich höre noch. Ja, ja. Er ruft einen anderen an, aber das hört auch.
Der muss jetzt mal warten. Der muss mal warten jetzt.
Genau, ich habe jetzt schon gedacht, die Leitung wäre gestürzt. Nee, wie gesagt, also ich sehe da eben den großen Ansatz und auch politisch. Und wenn ich dann so Ansätze des diesseitigen Gesundheitsministers höre, wird einem ja auch schon ein bisschen Angst und Bange. Also ich denke, da gehört mehr Geld rein, auch was die Bezahlung angeht, 100%. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft, im Gemeinwesen. Und da müsste die Politik viel mehr als in andere Bereiche reinpowern, dass auch viel mehr spezifische Erkrankungen in der Weise, wie es erforderlich wäre und ist, unterstützt werden. Und man darf meines Erachtens nicht genau diesen Bereich irgendwelchen Unternehmungen, die mittlerweile ja mehr oder weniger alle diese Einrichtungen sozusagen unter sich haben, Menschen aus der Wirtschaft überlassen, wie dort gehandelt wird und dass alles weggespart wird, was zum Wohle der tatsächlich erkrankten Menschen wichtig wäre.
Nick Hübkens in Aachen, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja. Viele Grüße.
Danke auch.
Und schönes Wochenende. Und dann bespricht er natürlich etwas an, Christel Bienstein, Frank Schumann, was, glaube ich, tatsächlich eine Entwicklung der letzten Jahre auch geworden ist, dass da Gesundheitskonzerne eine immer größere Rolle spielen, dass es da eine starke Konzentration gibt, auch bei den Pflegeheimen, dass internationale Finanzinvestoren zum Teil ganze Pflegeheimketten und Netzwerke aufkaufen, da natürlich auf Profit auch achten. Ist da eine allzu starke Gewinnorientierung auf diesem sozialen Bereich zu beobachten, Herr Schumann?
Also definitiv würde ich eindeutig auch so unterschreiben, ist auch meine Einschätzung. Ich finde es auch gut, dass das so angesprochen wurde von Herrn Hübkens. Ich glaube, er hat es ja auch so ein bisschen angesprochen, dass da die Politik stärker gefordert ist. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, kann man fast sagen, immer so eine Politik des Reagierens gehabt und nicht des Agierens. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Mut in der Politik, neue Wege zu gehen, auch wieder stärker einzugreifen in dieses wichtige Feld der gesundheits- und pflegerischen Versorgung in Deutschland. Und vor allen Dingen auch, das ist was wir häufig erleben, dass die finanzielle Untersetzung des Systems an allen Stellen besser wird und nicht gesagt wird, unterteile ich auch die Einschätzung des Anrufers eben, nicht gesagt wird, entweder die professionelle Pflege werden wir finanziell stärken oder die pflegenden Angehörigen, weil beides können wir uns nicht leisten. Es muss gehen. Ja. Es müssen einfach beide Systeme gestärkt werden.
Muss das über die Pflegeversicherung gehen? Muss da, wir zahlen ja im Moment, glaube ich, 3,05% unseres Gehalts. Muss das mehr werden? 5%, 6%? Braucht es über den Weg der Steuern mehr Einnahmen? Woher soll das kommen?
Ja. Das ist letztendlich, ich sag mal, etwas, was ich gerne den Wirtschaftsexperten überlassen würde. Das wage ich mir jetzt nicht so.
Ja, Frau Bienstein, haben Sie
denn? Ja, also erstmal muss ich sagen, in den letzten 2 Jahren und auch in den Jahren mit Herrn Gröhe hat sich viel bewegt. Also auch positiv bewegt. Es ist wesentlich mehr Geld in die Pflege geflossen. Und zurzeit sind die sehr aktiv unterwegs, wirklich Veränderungsprozesse auf den Weg zu bringen, die für alle gut sein sollen. Etwas, was jetzt zurzeit ganz intensiv diskutiert wird, ist, dass der Eigenanteil für die im Grunde zugezahlt werden müssen in der stationären Versorgung, dass das auf einen Basisfestbetrag runtergestellt wird. geschrieben wird.
Also gedeckelt wird.
Gedeckelt wird und das heißt, dass im Grunde wir zu einer Vollversicherung im Bereich der Pflegeversicherung kommen. Das ist schon mal was ganz Tolles, wenn das wirklich durchkäme. Das Zweite, was weiterhin auf dem Weg ist, ist wirklich die Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige. Damit die also wirklich in ihre Rente weiter einzahlen können und dass sie also nicht darunter leiden oder eben auch wirklich finanzielle Verluste haben, in dem Umfang, wie es jetzt der Fall ist, wenn sie im Grunde eine Pflege übernehmen. Weil die Gruppe ist sehr groß. Wir wissen, es sind 1,7 Millionen Menschen, die direkte Pflege geben. Und wir haben 40 Milliarden, die pro Jahr ausgegeben werden durch die Pflegeversicherung. Und die Angehörigen übertreffen diesen Betrag sogar nochmal. Die Leistung dieser Angehörigen liegt bei über 40 Milliarden. Und das heißt, wir haben natürlich, wir sind dringend auch darauf angewiesen, dass pflegende Angehörige mit an Bord sind und mit die Pflege stemmen in Deutschland. Und da muss Geld in die, wirklich in die Pflege fließen.
Privat wird da einiges investiert. Ne? Ich glaube, durchschnittlich sind es so um die 2.000 Euro, die man für einen Heimplatz zuschießen muss.
Ja,
ne?
Ja.
Ist auch eine Menge Geld. Das ist,
Menge Geld. Das hat manchmal so keine Familie zur Verfügung. Ne?
Also da ist es wieder auch eine soziale Frage sicherlich. Am Telefon ist jetzt Wolfgang Hus aus Husum. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo Herr Hus.
Hören Sie mich? Ja.
Wir hören Sie wunderbar.
So, ich bin stetiger Hörer Ihrer Sendung. Ich habe eigentlich immer nur sehr interessante Sachen gehört, aber das, was heute kommt, das ist besonders interessant, weil ich selber betroffen bin. Ich bin also 85 Jahre alt, habe neben einer Arthrose auch eine schwere Neuropathie und eine Lumbarstenose, also alles, was man so kriegen kann, und bin also in Pflegestufe 3. Meine Frau ist 80 Jahre alt. Ich muss aber sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin, über das, was mir angetan wird, also positiv angetan wird. Ich habe meine Pflege durch meine Frau, die Einstufung in die Pflegeversicherung, in die Stufe 1, das war natürlich mit Schwierigkeiten verbunden, weil die Leute Fragen stellen. Und als alter Mensch hat man ja den Ehrgeiz, immer noch zu zeigen, dass man noch einigermaßen fit ist, so dass es zwei- oder dreimal nicht geklappt hat, beim vierten Mal dann aber schon. Und die Stufe 3 wurde mir dann auch sehr schnell genehmigt. Ich selber wohne hier in Nordfriesland und wir haben also hier eine Geriatrie, die sich sehr um alte Leute kümmert. Also ich muss sagen, das, was dort geschildert wurde, erweckt ja den Eindruck, als wenn sämtliche Pflegeeinrichtungen nur nichts taugen, beziehungsweise schlechte Heime haben. Ich muss sagen, also es gibt auch positive Fälle.
Herr Hus, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße an die Pflegekräfte da bei Ihnen, um Sie herum.
Danke.
Ja? Wolfgang Hus in Husum und am Telefon ist jetzt Arnfried Altnöder aus Dörendrup. Schönen guten Tag, Herr Altnöder. Wo ist Dörendrup?
Dörendrup ist in Lippe, Ostwestfalen, Lippe.
Gut, wir sind ganz Ohr.
Mein Anliegen ist, ich habe also meine Mutter, sie konnte bis 94 Jahren zu Hause bleiben. Dann ist sie in die ambulante Pflege gekommen und später auch noch in ein Pflegeheim. Und mit 98 ist sie letztes Jahr gestorben. Mein Anliegen ist, dass ich meine Erfahrung hatte mit dass es da Vorurteile gibt gegenüber der ambulanten Pflege, aber vor allem gegenüber dem Pflegeheim. Und das habe ich selber gespürt und auch in meiner Familie, dass man so, als sie noch jung war, also meine Mutter noch jünger war, da hat man drüber gesprochen, lange zu Hause bleiben. Aber dann merkte ich, dass meine Mutter selber gerne Veränderung wollte, aber wir Angehörigen, ich denke jetzt auch an meine Schwester und ich auch selber, haben mehr oder weniger sie zu Hause lassen wollen, später sogar in der ambulanten Pflege lassen wollen, weil es da eben Vorurteile gibt. Und meine Erfahrung ist gewesen, dass meine Mutter dann von sich aus anregte, in eine ambulante Pflege zu kommen, später auch in ein Pflegeheim. Und wir Kinder es schwer hatten, uns das vorzustellen, dass das auch in ihrem Interesse ist. sie musste drängen und weil es eben auch Vorurteile gibt gegenüber diesen Einrichtungen. Aber meine Erfahrung ist, das waren dann die letzten 4 Jahre sehr positive Jahre und meine Mutter ist eigentlich ganz zufrieden und glücklich mit 98 in einem Pflegeheim, gut betreut. Die AWO war es in Flensburg, gut betreut, hat sie dort ihr Leben beenden können.
Anfred Altnöder, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Dörendrup im Osten Westfalens, auch für diese positive Geschichte, für diese Erzählung und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Gerne Ihnen auch.
Dankeschön. Wie ist gute Pflege möglich, auch in Zeiten des Pflegenotstands? Bei uns sind 2 Pflegeexperten, nämlich Christel Bienstein und Frank Schumann. Und wir haben immer mal wieder natürlich auch es angesprochen, aber nur zum Teil, was die Pflegekräfte selber angeht, die Qualifikation der Pflegekräfte. Wir haben schon mal eine Zahl genannt, die ist, glaube ich, relativ belastbar. 100.000 Pflegestellen in Deutschland fehlen. Das ist natürlich eine gigantische Zahl. Wir haben sogar schon den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesehen, wie er um die halbe Welt tourt, Mexiko, Balkan, Philippinen, um Pflegekräfte zu rekrutieren. Gerade Pflegefachkräfte haben durchaus auch Chancen, relativ schnell ein Arbeitsvisum zu bekommen. Aber es kommen einfach auch zu wenige, es gibt zu wenige Menschen, die diesen Beruf ergreifen wollen. Und dann werden auch öfter mal auch Leihkräfte eingesetzt, die vielleicht nicht immer die beste Qualifikation mitbringen. Christian Vogt aus Berlin ruft an. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Das ist genau das, was Sie ansprechen wollen, mit den Leihkräften. Welche Erfahrungen haben Sie da?
Ja, genau. Ja gut, ich habe eigentlich keine Frage, sondern eine Bemerkung dazu. Es war ja so, dass vor 15 Jahren ungefähr ein großer Exodus aus der Pflege einsetzte aufgrund der schlechten Bezahlung. Dadurch gingen die Leute zumindest in den Ballungsgebieten und in den Großstädten heraus aus der Pflege und gingen dann als Leihkräfte wieder hinein. Das bedeutete letztendlich, dass das Stammpersonal, was sich ja normalerweise identifiziert mit einem Laden, mit einem Pflegeheim und einem Krankenhaus, dass diese Stammkräfte immer weniger wurden und dafür eben Leihkräfte hereinkamen, die sich die Schichten aussuchen konnten und zusätzlich auch noch mehr verdienten als das Stammpersonal. Und das Stammpersonal durfte dann daraufhin die Schichten übernehmen, die überblieben. Und die Leihkräfte, die manchmal nur für eine Schicht kommen und dann 2 Wochen wieder nicht mehr oder 3 Wochen, wenn man Glück hat in den Heimen, ist es so, dass sie mal eine Woche hintereinander kommen. Diese Leihkräfte, die wissen nicht, wo die Sachen sind. Die kennen sich nicht, kennen die Patienten bzw. die Bewohner nicht. Das ist ein ganz großes Problem. Und ich denke, es wird immer wieder davon geredet, dass man eben Pflegekräftemangel hat. Aber muss man sagen, die freien Stellen in den Pflegeheimen werden durch Leihkräfte aufgefüllt. Das heißt, es gibt auf dem Markt schon Leute, die das machen, zumindest in diesen großen Städten. Mhm. Und das Problem besteht darin, dass man, wenn man insgesamt besser bezahlt, wo man jetzt ja auf dem Weg schon ist, natürlich mehr Stammpersonal sich einsetzen lässt. Und ich bin der Meinung, dass das eine Fehlentwicklung der Politik war, vor 15 Jahren diese Leihkräfte zuzulassen, sowohl im Krankenhaus als auch in den Pflegeheimen.
Ja. Christian Vogt aus Berlin, ich danke Ihnen sehr für diese Anmerkung. Christel Bienstein, Sie sind ja jemand, der sich sehr auch für die Akademisierung, sage ich mal, der Pflege eingesetzt hat und sich sehr auch gut auskennt, was die Qualifikation von Pflegekräften angeht. Haben wir zu wenig qualifizierte Pflegekräfte?
Also wir haben eigentlich genügend qualifizierte Pflegekräfte, aber Herr Vogt hat das richtig gesagt. Die Teilzeitarbeit hat bei uns wahnsinnigen Ausmaß. In keinem Beruf ist so viel Teilzeitarbeit. 70% in der stationären und ambulanten Pflege sind Kollegen, die Teilzeit arbeiten und 50% in Krankenhäusern. Das ist vor allen Dingen den Arbeitsbedingungen geschuldet. Man muss zu viel Arbeit bewältigen, immer mehr zunehmende ein höheres Arbeitsaufkommen und es sind einfach zu wenig Personen da, die Verantwortung übernehmen. Die Leiharbeit ist jetzt ganz streng angegangen worden. Also Jens Spahn hätte sie am liebsten komplett verboten. Es wird ganz zurückgefahren. Auch unser Berufsverband hat sich gegen diese Leiharbeit ausgesprochen, bis auf Ausnahmen, wenn jemand wirklich sagt, das ist für mich vielleicht gerade die optimale Möglichkeit. Aber es ist zum Nachteil der Patienten und der Kollegen, die in der Pflege jeden Tag im Grunde stehen, weil die Verantwortung kann von Leiharbeitenden nicht so übernommen werden wie von denen, die hauptamtlich dort tätig sind. Die Akademisierung wird sicherlich ein wichtiger Schritt sein, um schneller Lösungskonzepte auch zu entwickeln, weil die Kollegen rascher auf internationale Ergebnisse zugreifen können und auch sagen können, das ist wichtig zu tun und das ist nicht wichtig zu tun.
Am Telefon ist Stefanie Lai aus Kirchheim. Schönen guten Tag. Ja, aus welchem Kirchheim? Es gibt also einige in Deutschland.
Ja, Kirchheim Tech ist das, bei Esslingen, Baden-Württemberg.
Wir sind ganz Ohr.
Ja, und zwar, ich kenne die Pflege eben. Ich habe selbst meinen Onkel gepflegt bis zum letzten Jahr und bin aber auch, dass ich für die Rotkreuz-Organisation und Diakonie auch die Pflegekräfte mit Schule, gerade was auch Stressprävention und Selbstfürsorge angeht. Und ich kenne eben beide Seiten als Pflegende selbst und auch in der Begleitung meines Onkels auch die letzten Lebensphasen, wo ich dann auch mit im Krankenhaus war und gesehen habe, wie eine Pflegekraft 40 Patienten in der Nacht betreut, auch so aufwendig, wie das bei meinem Onkel der Fall war. Und das sind einfach Anforderungen an die Pflegekräfte, die ich auch eben, die jetzt in der ambulanten Pflege tätig sind, Diakonie und Rotkreuz, die einfach auch fast unmenschlich sind, die Anforderungen. Und alle, die das machen, machen das, weil es wirklich ein Ruf ihres Herzens ist, dass sie pflegen wollen. Aber sie kommen gar nicht zu der Fürsorge, die sie eigentlich tun würden wollen. Sie bekommen früher morgens ihren Plan, den sie abzuarbeiten haben, aufs Handy, der ganz genau getaktet ist. Da werden Fahrzeiten vorgegeben. Und das ist so, dass sie wirklich immer nur auf dem Sprung sind, immer zu spät, immer in der Rechtfertigung, warum sie das nicht in der Zeit geschafft haben. Und da wollte ich eben nochmal auch darauf ansprechen, dass man eben, solange Pflege rein gewinnorientiert betrachtet wird, glaube ich, kann es nicht mal zugunsten derjenigen kommen, die wirklich gepflegt werden müssen.
Stefanie Lai, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Politik da auch genug getan hat. Ich meine, wir haben ja dieses Pflegepersonalstärkungsgesetz, was ja schon vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der ja schon erwähnt wurde, auf den Weg gebracht worden ist. Da wurden 13.000 neue Stellen versprochen. Es sind gerade mal, ich habe noch nachgeschaut, im Moment 1.400 überhaupt erst geschaffen. Und die Fachkräftequote ist im Moment bei 50%. Die Frage ist tatsächlich, es ist ein gewisser Widerspruch. Braucht es überhaupt so viele hochqualifizierte Fachkräfte oder braucht es nicht auch eine große Gruppe von Menschen, die tatsächlich vielleicht auch einfachere Tätigkeiten ausfüllen, aber einfach auch da sind, Herr Schumann?
Das ist meines Erachtens eine Frage der Struktur. Und auch eine Frage der Unternehmenskultur. Was klar ist aus meiner Sicht, ist, dass wir beides brauchen. Also wir brauchen nicht nur Pflegefachkräfte, sondern es gibt auch einen hohen Bedarf an Pflegehilfskräften. Ich glaube, entscheidend ist, dass sich die Rahmenbedingungen ganz generell für die berufliche Pflege verbessern, so wie Frau die Hörerin gerade zuvor auch geschildert hat, dass es eben finanziell die Rahmenbedingungen stimmen, aber eben auch von der Arbeitsbelastung her. Mhm. Ganz generell muss man über solche Dinge wie Personalmindestverhaltungen und so weiter reden. Das ist natürlich schwierig vor dem Hintergrund, dass wir zu wenig Pflegekräfte momentan haben. Aber diese Diskussion müssen wir einfach führen in dem Zug.
Am Telefon ist Britta Lau aus Dresden. Schönen guten Tag. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher ans Telefon.
Ja, bin ich.
Wunderbar. Wir lauschen Ihnen.
Ja, ich wollte mich jetzt eigentlich nur noch meiner Vorrednerin anschließen. Ich finde es sehr, sehr traurig, wie schlecht über Pflegepersonal auch gesprochen wird, da meine Erfahrung ist, dass Pflegepersonal eigentlich sehr ambitioniert pflegt und einfach nur unter diesem Druck steht, mit der Uhr in der Hand alles schnell fertig zu bekommen, weil ja der nächste Patient schon wartet.
Sind Sie selber Pflegerin oder?
Ich war früher in der Pflege tätig und mache aber jetzt einen anderen medizinischen Beruf.
Warum haben Sie die Pflege verlassen?
Eben genau aus diesen Gründen.
Also das Finanzielle selber war es nicht. Das Gehalt war okay.
Das, nein, ich komme jetzt eher sogar schlechter.
Ja.
Aber nein, das ist es wirklich nicht. Es ist einfach der Anspruch, den man an die Arbeit hat und das eigene Gewissen.
Was würden Sie empfehlen? Was könnte man tun, damit es besser wird?
Auf jeden Fall das Pflegepersonal, was noch da ist, entlasten und einfach wieder mehr Spielraum für auch wirklich Pflege geben und nicht nur, ich sage mal 80%, habe ich manchmal das Gefühl, sind schon Dokumentationen. Ich weiß nicht, ob man das etwas zurückfahren könnte und einfach mehr Zeit für Pflege und auch mal für ein Wort und ein kurzes Gespräch mit den Zupflegenden und den Angehörigen. Einfach für die Zeit zu haben.
80% Dokumentation. 80% Ihrer Arbeitszeit. Bürokratie.
Also bei mir ist das jetzt so, ja. Ich bin Physiotherapeutin und ich habe so viel Bürokratie, ja.
Ich dachte, Sie meinen die Zeit, als Sie Pflegerin waren. Nee, da waren es nicht 80%.
Nee, in der Pflegerin war es weniger. Das war auch noch zu DDR-Zeiten, das gebe ich ehrlich zu. Mhm. Aber da hatten wir nicht ganz so viel Dokumentation. Aber wenn ich das jetzt beobachte, meine Schwiegermutter wird gerade von einem ambulanten Pflegedienst gepflegt. Und da ist schon auch ganz schön viel Dokumentation dabei.
Mhm. Britta Lau in Dresden, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ich wünsche schönes Wochenende.
Danke Ihnen auch und danke schön für die wunderbare Sendung.
Ja, gerne. Mhm. Gerne, gerne. Und das ist natürlich die große Frage, wie kann man diesen Pflegerberuf, Pflegerinnenberuf tatsächlich attraktiver machen, Christel Bienstein? Was kann man tun?
Also es gibt natürlich Ansätze. Einige Häuser, also auch Krankenhäuser, Alteneinrichtungen sind dazu übergegangen und haben gesagt, wir machen Dienstpläne, die verlässlich sind. Also die Verlässlichkeit eines Dienstplans ist das A und O, weil ich möchte nicht ständig am Wochenende aus meiner Familie rausgerufen werden, weil wieder jemand ausgefallen ist. Also die Häuser gehen dazu über, dass sie Pool-Teile haben, wo häufig jüngere Menschen arbeiten, die auch einen Zuschlag bekommen, weil sie bereit sind einzuspringen in solchen Situation. Und das entlastet natürlich total die einzelnen Pflegenden, wenn sie wissen, ich weiß ganz genau, da habe ich Frühdienst, da habe ich Spätdienst und da bin ich in der Nacht und ich muss nicht zwischendurch ständig damit rechnen, dass das Telefon klingelt und ich einspringen muss. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist natürlich auch die Wertschätzung innerhalb in den jeweiligen Einrichtungen. Also es hatte sich über einige Jahre ein bisschen eingeschlichen, weil man doch den MDK, also diesen medizinischen Dienst der Krankenkassen, als sehr bedrohlich empfunden hat. Das ständig geguckt wurde, habt ihr das auch alles richtig gemacht, habt ihr daran gedacht und es wurden teilweise, ohne dass es notwendig war, zusätzliche Dokumentationen eingeführt. Und es war zu wenig an Lob und an Rückmeldung. Aber das muss ich auch sagen, das ärgert mich auch bis heute, das habe ich auch mit Dr. Pick ein paar Mal besprochen, dass zum Beispiel der medizinische Dienst, wenn er kommt in eine Einrichtung, nicht als allererstes fragt, worauf seid ihr stolz? Was habt ihr gut gemacht? Wo ist das Besondere von eurer Arbeit hier, entweder in der ambulanten Pflege oder eben auch in der stationären Altenpflege? Sondern es wird sehr schnell dazu übergegangen, zu gucken, wo sind die Fehler? Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Kollegen sehr zu schaffen macht, weil immer unterstellt wird, wir würden alles verkehrt machen.
Christel Bienstein, Frank Schumann, abschließend, uns läuft hier gerade auch ein bisschen die Zeit davon. Wir haben jetzt hier 2 Stunden lang über gute Pflege gesprochen, aber auch viel natürlich Negatives gehört. Was ist Ihr Eindruck? Beobachten wir da jetzt gerade einen gesellschaftlichen, einen politischen, einen gesundheitspolitischen Wandel zu Besserem hin, Herr Schumann, in aller Kürze?
Ich hoffe, ja.
Das ist sehr kurz.
Also ich habe durchaus das Gefühl, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel eingeleitet haben. Das zeigt mir auch, das mediale Interesse am Thema Pflege hat deutlich zugenommen in den letzten Jahren nach meiner Einschätzung. Und auch an der regen Beteiligung heute hat man ja gesehen, es ist ein Thema, was die Gesellschaft bewegt, was die Gesellschaft fesselt. Und das macht mir Hoffnung, dass wir mit diesem Rückenwind tatsächlich auch gute Dinge für die Zukunft erreichen können.
Frank Schumann, Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk in Berlin. Vielen Dank, dass Sie im Studio waren. Christel Bienstein, Ihnen geht's ähnlich?
Ja, das sehe ich auch so. Im Augenblick bewegt sich ganz viel und das müssen wir jetzt auch nutzen. Und wir müssen natürlich vor allen Dingen gucken, dass sich das ganze Gesundheitssystem mitbewegt. Also es reicht nicht nur, wenn sich die Pflege bewegt.
Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Gleich geht's hier weiter mit der Lesart.